Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Es hat damit zu tun, dass ich einfach enttäuscht und einfach da auch unsicher bin. Eben meine Identität. Bin ich genug gut? Genüge ich?
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Oh, ich hätte auch gern, was der hat. Das Auto, der Job, die Frau oder der Mann. Oder wenn man auf Social Media ist, die Wohnungseinrichtung, die Figur, ach, der Erfolg. Also ich kenne das Gefühl, das klopft immer wieder einmal an. Ist jetzt das Neid oder ist das Eifersucht? Da gibt es ja zwei Wörter dafür. Aber was ist nochmal genau der Unterschied? Den schaue ich heute mit dem Psychotherapeut Ernst Schmeier an. Und da gibt es natürlich auch noch psychologisches Hintergrundwissen dazu und wie wir damit umgehen können. Ich bin Tabea Kobel. Ernst, kannst du uns zum Start vielleicht gerade den Unterschied sagen zwischen Eifersucht und Neid? Da gibt es ja einen.
Ja, klar. Und vielleicht, wenn ich das noch vorausschicken darf, Eifersucht und Neid hat man selber nicht. Das sind die anderen.
Das stimmt.
Wenn ich so ein bisschen umfrage und so, ich habe einen Kollegenkreis mal gefragt, gibt es das Thema eigentlich? Ja. Nein, irgendwo. Wobei ich bin dann nicht so sicher, ob es da wirklich ein bisschen Herzensschau macht. Aber der Unterschied ist eigentlich, Eifersucht ist, wenn ich etwas habe, etwas gut kann, ich bin ein lieber Partner und irgendwo plötzlich habe ich das Gefühl, auch wenn ich an einer Party bin oder sonst irgendwo, da flirtet jemand zu fest mit meinem Partner oder will mir wie etwas streitig machen, meinen Arbeitsplatz. Und ich habe Angst, dann das zu verlieren und komme da in Nöte und ins Kämpfen. Also
das ist
etwas,
Eifersucht,
was ich habe und wo ich Angst habe, das zu verlieren. Und Neid ist, das haben die anderen. Das will ich. Ich kann jemand wunderschönes Musikinstrument spielen, jemand kann gute Geschichten erzählen, jemand weiss ich was, macht tolle Reisen, jemand hat Karriere, jemand hat eine besondere Berufung in der Kirche. Und dann merke ich, wenn ich das überhaupt merke, so direkt, aber irgendetwas macht es mit mir.
Dass man das auch gerne hat.
Ja, absolut.
Man würde gerne sein wie die anderen, man würde gerne irgendwie... Ja, das H.
Oder noch besser als die anderen.
Noch besser
oder so
können, ja.
Sich so können präsentieren.
Ich habe auch schon mal etwas gehört oder gelesen von konstruktivem und destruktivem Neid. Also eben, wenn man gerne das H wie die anderen oder sie wie die anderen. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausführen?
Ja, also ich finde das eine spannende Unterscheidung. Also konstruktiv würde ja heissen, irgendetwas kann man mit dem Neid machen. Weil, wenn ich da ehrlich bin und anschaue, muss ich sagen, okay, da ist irgendein Signal, das zeigt, irgendetwas habe ich nicht, was die anderen haben. Und könnte für mich ein Ansporn sein, zu sagen, das will ich entwickeln. Oder mindestens, ich will es mal anschauen, was mir da fehlt. Weil das hat irgendwie auch mit Sehnsucht zu tun, mit etwas, was ich mir von Herzen wünsche. Und dann könnte das ein Signal sein, der konstruktiv Neid, um etwas in mir zu entwickeln. Also Persönlichkeitsentwicklung im schönsten Sinn. Und destruktiver Neid ist, wenn ich dann irgendwo sage, ja, der hat etwas, aber ich glaube, der hat Tricks, dass der da irgendwo so erfolgreich ist auf Social Media oder dass der so ein schönes Auto hat oder so tolle Reisen kann machen. Da ist nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen. Also das geht dann gar nicht. Also ich werte ab und im schlimmsten Fall ist, wenn ich das über viele Jahre mache, dann tut es meinem Körper und der Seele nicht so gut. Dann verfrisst es mich und macht dann vielleicht einen Gallenstau und dann sagt man eben gelb von Neid und das kann dann also buchstäblich auch körperlich sich zeigen.
Das kann, also, da würdest du jetzt sagen, das hat einen Zusammenhang, dass jetzt wirklich, wenn man so Gefühl hat, dass einem auf Gallen schlägt.
Also man glaubt es ja kaum, aber der Volksmund, der ist einfach zu gut. Der beobachtet das, wenn jemand gelb ist von Neid. da kann man sich fragen, woher kommt das? Aber wenn da Gallen übermässig reagiert, wenn man da neidisch ist, dann geht das irgendwo ins Blut und dann wird man irgendwo geil. Wobei der Witz ist noch, die Engländer sagen dann green with envy. Mhm. Grün mit Neid. Also die werden dann innen grün und da ist vielleicht, weil die mehr nördlich leben und es dort noch mehr regnet.
Oder weil sie eher schon ein bisschen helle Haut haben, dann ist vielleicht die Farbveränderung je nachdem nicht ganz die gleiche. Ja, gelb oder grün.
Ja, vielleicht weiss das irgendjemand, würde mich noch interessieren, wie das Engländer
wäre jetzt interessant, oder? Dort vielleicht mehr ins Medizinische zu gehen, mal herausfinden, warum, was passiert eigentlich im Körper, wenn jemand neidisch ist.
Ja,
wäre eine weitere Frage, die man sich mal müsste oder könnte stellen. Ja, sicher. Spannend.
Aber der Körper ist ganz ein wichtiges Signal, um zu merken, etwas ist da nicht so ganz, wie es sollte sein.
Gäbe es denn das vielleicht auch bei Eifersucht? Oder ist es nur beim Neid?
Das ist eine gute Frage. Also bei Eifersucht sagt man das auch zum Teil, dass die Eifersucht auf Gallen, aber Eifersucht macht mehr Angst, oder? Eifersucht lässt mich erstarren. Also wär weniger farblich, aber man würde das plötzlich in der Spannung sehen, dass jemand da plötzlich schlechte Laune hat und hässig wird und unsicher und so. Da
würde
man irgendwie auf dieser Schiene merken.
Ja, ich würde sagen, wir gehen da vielleicht in die einzelnen Sachen später noch ein bisschen genauer drauf ein. Was ist denn der Grund? Also weißt du, du sagst eben, bei der einen ist es mehr, bei der anderen ein bisschen weniger. Ja. Woher kommt denn das? Dass jetzt also, das so kann wachsen in einem?
Ja, also gut, so Neuropsychologie sagt natürlich, das ist einfach in unserer Hirnstruktur. Das ist in unserem Gen. Und als Christ frage ich mich natürlich auch, was hat es für einen Sinn gehabt für in einer Schöpfung. Wieso hat Gott das in uns angelegt? Und für mich ist klar, es gibt kein sinnlose Gefühl.
Mhm.
Also man kann natürlich sagen, Eifersucht macht auch, dass man aufpasst. Also dass etwas, was mir wichtig ist, dass das nicht plötzlich weg ist, so wie ich zum Beispiel auf mein Handy aufpasse, dass ich das immer bei mir habe, oder?
Ja.
Sehr oft. Und beim Neid könnte man sagen, was will das mir zeigen? Also das zeigt irgendwo etwas, was mir ganz wichtig ist, wo ich einfach zu wenig habe. Also das hat so eine Signalfunktion, würde irgendwo heissen, hey, musst auch noch schauen und musst etwas entwickeln. Also hast du irgendwo das Gefühl, bist du in einem Manko?
Mhm.
Und dann müsste ich ja dann irgendwo schauen, was wäre mein Manko? Also hat einen sehr biologischen Sinn.
Aber es gibt ja dann auch Leute, die das weniger haben. Was sind denn die einfach zufrieden? Sind das einfach zufriedene Menschen? Kann man das so sagen?
Also ich habe tatsächlich in meinem Kollegenkreis herumgefragt, Freundeskreis, die sind da ähnlich alt wie ich. Es ist natürlich noch, wir haben so ein in einer Stammtisch-Situation gefragt, da habe ich natürlich auch gemerkt, dass Thema, das die nicht so wahnsinnig interessiert. Sie haben dann auch das Gefühl gehabt, das ist eigentlich kein Thema, was ich ihnen nicht geglaubt habe.
Ja.
Nicht ganz geglaubt. Aber ich glaube, als jüngerer Mensch, jetzt auch gerade natürlich Generation Z oder Generation Y mit den Social Media, die natürlich so wahnsinnig vergleicht. Also da ist man natürlich schon dem sehr viel mehr exponiert als meine Generation Babyboomer, die jetzt auch verglichen hat, aber viel weniger. Und das hat einen Einfluss. Also eben das Thema Vergleichen macht tatsächlich geneigt, mehr eifersüchtig oder mehr neidisch zu sein.
Also wenn man wie mehr Chancen hat, dass man sich kann selber mit anderen irgendwo vergleichen, vielleicht eine Rangliste reintun, dann ist man dem eher ausgesetzt.
Ja, klar. Oder wenn ich mich darstelle auf Social Media, irgendwie mache ich ein Profil, was schreibe ich dann?
Ja.
Und vielleicht habe ich ein tolles Profil, aber dann ein paar Stunden später sehe ich, oh, da hat einer noch viele Tolles, oder? Oder ja, noch die besseren Reels in seinem Instant-Account, oder? Also da, der macht etwas.
Ja.
Und sich da irgendwie
nicht einfach
ankuppeln, aber
mehr kann aufleisten, mehr Weiterbildungen, was auch immer, oder? Das kann dann auch zu dem führen.
Ja, was mache ich damit? Das wäre ein gutes Thema.
Aber jetzt hast du gesagt, also, wenn man mehr dem ausgesetzt ist, sag jetzt mal, Internet, Social Media, das macht es aus, dass man sich irgendwo in einem Gefüge befindet von Menschen, wo man sich fest kann vergleichen damit. Wie ist das denn, wenn jetzt jemand Einsiedler ist? Hat man dann das Problem nicht?
Ja, ich würde vielleicht noch gerne kurz noch mal etwas noch zu der vorhergehenden Frage sagen. Ich habe eine Patientin, die ich irgendwo stund, die ist sehr im Leben, ist so ein bisschen, geht das richtig Borderline bei ihr, aber die scheint das wie nicht zu kennen. Mhm. Also, und das kann ich ihr glaubhaft abnehmen. Also, es gibt irgendwo halt auch Menschen aus irgendwo Gründen, vielleicht von ihrer Biologie, oder die hat das einfach nicht. Dafür hätten die wieder anders. Aber ist dann fast ein bisschen nicht beneidenswert, dass jemand das so frei kann durchs Leben. Und haben sich dann einige Probleme weniger.
Absolut.
Aber Einsiedler. Zum Einsiedler, ja. Wenn ich bei mir da zum Fenster rausschaue, sehe ich so schön an Etzelpass auf der anderen Seite. Und dort hat der Meinrad, St. Meinrad, irgendwo vor x 100 Jahren gelebt. Da habe ich mich auch schon gefragt, wie ist das bei dem St. Meinrad, der dort in dieser Einsiedelei da zuerst im Etzelpass und später Finsternwald aus dem heutigen Einsiedler gelebt hat. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der das weniger gehabt oder gar nicht. Er hätte ja irgendwie, wie man so schauen, hat es dann noch andere Einsiedler, die es besser haben, aber ich glaube, der hat da gar nicht so Kontakt gehabt. Natürlich die Medien schon gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der durchs Nicht-Vergleichen in einer Art der Zufriedenheit hat können entwickeln, wo wir so viel weniger kennen. Mhm. Aber ideal wäre, wir könnten selber fragen, aber wahrscheinlich wieder etwas in dieser Art antworten.
Ja. Dass er wie so mit sich selber irgendwo eine Zufriedenheit gehabt hat.
Ja, genau. Und ich glaube auch noch wichtig, eben die Menschen damals haben ja auch eine lange Meditationspraxis gehabt. Und das war ja ganz tief verwurzelt gewesen mit der Natur. Ich meine, der hat ja auch Etzelpass und im Winter da hat es geschneit und so. Also,
kalt sind sicher.
Genau. Also da muss man ja auf vieles auch können verzichten. Ja. Oder? Ich würde vielleicht auch noch, also ich glaube, der Paulus darf man da auch noch erwähnen, der hat mal irgendwo gesagt, vor 2000 Jahren, auf seiner Reise, Missionsreise, ich habe gelernt, mir es genügen zu lassen, wie ich es finde. Also eigentlich durch viel Training, durchs Reisen und so, habe ich einfach loslassen. Also ich glaube, der hat auch etwas erreicht, was wir uns vielleicht wünschen können. Aber der hat geübt, oder, das halbes Leben lang.
Also es braucht irgendeine Praxis, dass man dort nicht reinkommt. Eben, du sagst, es braucht irgendwie etwas, es gibt aber auch Menschen, die irgendwo das nicht so haben. Mhm. Also dann gibt es irgendwie Leute, dem Fall, wo du würdest sagen, sind vielleicht ein bisschen anfälliger.
Absolut. Und das ist natürlich auch wieder ein Thema dann in der psychotherapeutischen Praxis. Patient aus der Generation Z, wo irgendwo so ein Stück weit jobbt, in einem Hotel arbeitet, eine Freundin ist, gleiche Hotel, und das gibt dort viel einfach Szenen. Also wenn der irgendwie mit einer Kundin muss ins Zimmer, weil sie halt irgendwo in ihrem Locker den Schlüssel, das nicht mehr funktioniert, oder? Und er kommt zurück und die Freundin macht dann schon einfach ein Drama, also Eifersucht pur. Mhm. Oder er kommt vom Joggen zurück, ist zufrieden und sie macht ihm das madig, weil sie nicht die Zufriedenheit hat. Also schwierig. Und das kann dann so für einen Mensch jetzt, wie der Patient, ist es auch so etwas wie ein Fussfessel. Also der leidet echt darunter. Und man sieht, die Freundin leidet und es belastet die Paarbeziehung sehr. Und also es ist ein Risikofaktor für eine Paarbeziehung.
Aber jetzt gerade die Eifersucht, also kann ja dann auch sein, dass das einfach wirklich sehr stark auch mit Erlebnissen zu tun hat, oder? Also gerade wenn man jetzt wie Angst hat, man verliert Partner oder man verliert etwas.
Aber Eifersucht kann man ja sagen, irgendwo, ich bin wie unsicher. Ich glaube zu wenig daran, dass wir wirklich eine tragende, stabile Beziehung haben, die auch so durch dick und dünn geht. Mhm. Oder ich bin mir unsicher, eben meine Identität, genüge ich dann überhaupt für die Partnerschaft, oder zweifelt irgendwo meine Partnerin und findet immer noch besser oder umgekehrt, oder wie ist es mit meinem Selbstwert, der ist manchmal halt ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber da hat es einfach Faktoren oder Teile meiner Persönlichkeit, wo wie mehr noch entwickelt werden oder wo mehr Heilung braucht. Und so lange ich natürlich da so verschiedene Unsicherheiten Han macht das etwas und triggert dann natürlich ständig meine Eifersucht oder mein Neid. Und ich kann natürlich lang bewusst sagen, ganz einfach, ich bete drüber und dann ist es weg oder andere beten drüber. So schnell geht es natürlich nicht. Also da, einfach die Erfahrung zeigt es, sieht man überall. Also da braucht es schon mehr. Mhm. Aber man kann daran arbeiten. Aber es hat mit sicher mit Biografie zu tun, vielleicht. Also ich meine, selber auch. Ich bin mit meinem Zwillingsbruder aufgewachsen und das sind mir ständige Kontakt, Konflikt, so in einem Leistungsverhalten gewesen. Und der Zwillingsbruder hat irgendwo Sachen besser können. Ich konnte Sachen besser können. Er besser können shooten. Ich bin später in der Fliegerei, bin ich der bessere Pilot gewesen.
Also ein Messen gewesen.
Ja, absolut. Ja. Und da haben wir uns gegenseitig auch so wahrscheinlich beneiden oder eifersüchtig. Wobei, wenn ich jetzt wahrscheinlich meinen Zwillingsbruder mal würde, könnte fragen, ich weiß nicht, ob er das überhaupt noch so präsent hat, aber ich würde sicher mal fragen, ob es ein Thema war. Aber ich habe es sehr wohl gespürt. Aber uns hat es auch angetrieben.
Mhm.
Aber wieso, dass es nicht Destrukt war, sondern mehr antreibend?
Aber das kannst du ja auch sein. Also es ist ja eigentlich nicht, was du jetzt erzählt hast. Oder? Man hat wollen sein wie der andere. Man hat wollen irgendwo das erreichen, was die andere Person auch erreicht hat. Also dort, eben, das kann ja dann das Positive eigentlich auslösen, dass man einfach wie auch mehr kann erreichen kann.
Ja, ich meine, er war ein toller Mittelstürmer, hat da im FC, wo wir da gespielt haben, hat seine Goal geschossen. Ich war Verteidiger und Goalie. Aber mit der Zeit hat es für mich auch gestummt. Das war dann einfach mein Job gewesen. Und dann hat es gestummt. Aber am Anfang wäre ich natürlich auch so ein erfolgreicher Mittelstürmer, von daher so die tollen Kopfbälle und alle haben geklatscht. Gut, ich konnte dann als Goalie können meine Parade machen und dann haben sie auch geklatscht.
Das ist ja der Neid. Aber Eifersucht, bist du dann auch eifersüchtig gewesen auf deinen Bruder?
Ja, vielleicht so bei den Freundinnen. Da sind wir natürlich ein bisschen an den gleichen Ort gegangen und haben vielleicht am gleichen Ort geworben. Und das ist schon, ja, so, hat schon zwei, drei Beispiele gegeben, die er dann auch gehabt hat auf meine Freundin und später auch natürlich andere Kollegen. Also dort habe ich es dann auch sehr gemerkt.
Also dass du wie Angst hast gehabt, du verlierst sie
als jawohl. Und dort hat es nämlich eine Aussprache gegeben mit einem lieben Fliegerkollegen, ist das gesehen, und dann habe ich gesagt, ich finde das nicht so toll. Und wie schwierig war das? Er hat dann gefunden, er will mir da meine Partnerin gar nicht abtrünnig machen. Und ich habe das nicht so geglaubt. Also das hat die Beziehung schon sehr belastet.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weiter haben wir uns wieder getroffen und haben uns versöhnt. Aber es war nicht mehr so gleich gewesen wie vorher.
Also du hast jetzt gesagt, es ist so ein Gefühl, du hast eingängig gesagt, eigentlich Eifersucht, das löst eigentlich so eine Angst aus, also dass man sie so spürt. Vielleicht kann man dort gerade noch so ein bisschen sagen, wie zeigt sich, kann man das vielleicht an etwas noch genau irgendwo festmachen, wie man das jetzt Eifersucht also spezifisch
macht? Angst macht Enge, macht Herzklopfen. Mach Kontrollen, oder? Ich kontrolliere jetzt eben in dem Beispiel von dem Patient an der Rezeption. Ich kontrolliere dann, mit welcher Frau ist er ins Zimmer, um irgendwo den Locker entlockern. Wie lange ist er geblieben? Und
aha,
so.
Ja.
Also, das ist dann, und nachher kommen die Vorwürfe, oder? Und eigentlich hat es gar nichts jetzt mit dem Zimmergang zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich einfach enttäuscht und einfach da auch unsicher bin. Eben meine Identität, bin ich genug gut? Genüge ich?
Also eben Selbstwertthema auch.
Absolut, ja.
Wie geht man denn das vielleicht jetzt gerade an, wenn wir jetzt gerade töten wollen, jetzt wenn wir mit dem Thema einversucht und wieso Selbstwert, wenn man dort wie merkt, jetzt, hey, da ist man irgendwo dran,
ja,
da hat man
also
irgendwie Mühe.
Einfach ist es natürlich nicht, weil die Freundin macht mir davor und sagt, wieso, weiss ich was,
ja.
Bist du da irgendwo, habt ihr vielleicht sogar noch gestoppt oder was haben ihr dann genau gemacht und so. Es ist nicht einfach, aber wenn es jetzt dieser Freundin klingt, zu merken, hey, es hat im Tiefsten mit mir selber zu tun, mit meiner Unsicherheit, auch mit meinem Vertrauen, meinem Freund gegenüber. mit meinem Selbstwert, wenn sie sich das kann eingestehen kann. Also das wäre Selbsterkenntnis, etwas Uraltes, was schon Griechen da über einem Tempel in Delphi steht, Gnotise Auton, erkenne dich selbst. Also das haben schon Griechen gecheckt. Also es fängt nicht an, dass ich die anderen kenne, sondern mich selber. Und selber erkennen heisst ehrlich anschauen. Aber da würde C.G. Jung natürlich wiederkommen, der Schweizer Psychiater, und sagen, ja, das ist halt Schattenthematik. Da hat Sachen in meinem Schatten, die ich eigentlich da nicht will, anschauen.
Also und Sachen, die man erlebt hat, Sachen, die einem irgendwie belastet.
Ja, die wehtun. Ja. Und was machen wir? Das, was wehtut, das schieben wir da irgendwo. Da ist Licht, irgendwo hat es einen Schatten, das schiebe ich da in den
Keller.
Und dann hoffe ich natürlich, dass es da bleibt und dann nichts mehr macht. Dummerweise kommt es dann wieder in den Träumen oder es lässt mich irgendwo ein Gefühl triggern, wo alle sagen, hey, wie reagiert der auch? Aber wenn ich das mal nur schon erkennen kann, also, und wenn wir bei Jesus schauen, ich meine, was hat er mit den Menschen gemacht, die irgendwie eine Eifersucht oder eine Neidthematik oder Brüder von Josef im Alten Testament, die sind auch durch einen langen Weg, haben sie plötzlich gemerkt, hey, ist etwas nicht gut, es braucht etwas heilig, oder wir haben jemandem Unrecht da. Die Brüder da in Ägypten haben den Josef verkauft, da, Sklavenhändler, also haben Unrecht da.
Also sind die eifersüchtig gewesen auf die Brüder?
Ja, neidisch, dann... weil der halt so Gunst von seinem Vater gehabt hat und weil der so tolle Träume gehabt hat. Also wenn man das merkt, Selbsterkenntnis, oder? Und dann, oder der Petrus im Neuen Testament, oder plötzlich in der Jesus-Begegnung nach der Auferstehung im See Genezareth, sich ganz merkt, er ist nackt, also buchstäblich, oder? Und dann gäbe ins Wasser gumpen, zum irgendwas, wo plötzlich man merkt, hey, es ist etwas tief nicht gut in meinem Herz, da braucht es Heilung. Mhm. Also das wäre der absolute erste Schritt. Manchmal merkt man selber, durch eine Meditationspraxis, manchmal hat man einen lieben Freund, der sagt, du da. Also er würde dann vielleicht sagen, du darf ich dir mal etwas im Vertrauen sagen. Und da kann man ja immer noch sagen, nein, möchte ich eigentlich nicht hören. Oder ja. Also wenn man dann so weit parat ist, sagt, lieber Freund, du, wäre es gut, würdest du es mal anschauen? Vielleicht auch mit einer Fachperson oder mit jemandem, der auch das dich da begleiten kann. Und dann gibt es weitere Schritte natürlich.
Wo man noch könnte, nachher gehen, um eben den Selbstverständnis. Komm, gib doch dort noch ein paar Sachen rein, gerade wenn man selber merkt jetzt, hey, da ist man irgendwo, da hat man wirklich, da ist man jetzt irgendwo gerade angesprochen.
Ja,
was würdest du dort noch empfehlen?
Also, ich merke immer wieder, wenn ich mit Patienten rede oder einfach in meinem ganzen Umfeld, der Reichtum, den andere Menschen haben, wo Sachen können, irgendwie...
Aber jetzt gerade bei der Eifersucht. Ja, weißt, wenn du jetzt wie selbst merkst, im Selbstwert hast du Mühe und du möchtest dort irgendwo wie an dem arbeiten. Also sicher das mal wie erkennen, wie merken, hey, jetzt, ich merke, ich habe das Gefühl, ich genüge nicht in dieser Beziehung und darum bin ich jetzt, glaube ich, eifersüchtig auf die andere Person.
Jawohl. Also heisst ja eigentlich, ich werte mich ab, ich habe das Gefühl, ich bin wie zu wenig.
Ja.
Ich mache sehr oft so bei Patienten, dass ich ihnen vorschlage, ein Ressourcentagebuch zu machen. Jeden Tag irgendwo in der linken Kolonne das Datum aufschreiben, der sowieso die. Und dann in einer mittleren Kolonne, wo ist Ihnen etwas gelungen? Also vielleicht irgendwo heute Morgen haben Sie irgendwo besonders Gutes Morgen gemacht, oder beim Aufstehen haben Sie irgendwo Ihr Lieblingslied gesungen, oder haben irgendjemandem ein Kompliment gemacht, oder haben ein Kompliment bekommen, oder es ist Ihnen einfach irgendetwas gelungen.
Mhm.
Und dann müsst ihr bei dem Ereignis aufschreiben, was genau ist Ihnen gelungen. Also haben Sie, weiss ich was, besonders schön gesungen oder haben Sie in einem Lesetext etwas verstanden, einen Zusammenhang oder es ist Ihnen irgendetwas technisch gelungen, was Sie in der Werkstatt gemacht haben oder auf Social Media haben Sie irgendetwas tolles Poster und haben tolles Feedback bekommen. Dass man das rechts aufschreibt, das wäre Ressourcen. Und dann irgendwo vielleicht eine Stunde später wird die nächste Ressourcen aufgeschrieben. Und dann am Abend Beim Tagesrückblick oder Gebet der liebenden Aufmerksamkeit in der Spanier, der Mystiker, der Ignatius von Loyola, wo immer am Abend gesagt hat, am Abend macht man einen Rückblick, dann schaut man, für was man kann Danke sagen, die Franzosen sagen dem Merci, für was muss ich irgendwo halt abbieten, habe ich nicht gut gemacht, pardon, und für was möchte ich bitte, s'il vous plaît. Dann kann ich am Abend schauen, für was kann ich alles Merci sagen, danke. Wenn ich das Ressourcentagebuch habe, staune ich noch, was alles toll war. Und das wäre ja dann das Thema Dankbarkeit. Ich bin dankbar für all das, was ich habe. Und wir haben immer das Gefühl, alle anderen haben es, wir nicht.
Ja,
wenn ich das am nächsten Tag wieder mache, dann habe ich vielleicht wieder 6 Ressourcen weiter. Und wenn ich das nach 30 Tagen habe, ich 6 mal 30, 180 Ressourcen, kann ich immer noch 20% abziehen. Aber da habe ich kein Befehl. Und irgendwann muss ich mir dann auch sagen, hey, was habe ich eigentlich für ein Selbstbild? Vielleicht habe ich gemeint, ja, ich habe nur 5 oder 10 oder gar keine. Mein Tagebuch sagt aber, hast 100 sowieso Ressourcen. Das macht etwas. Das wäre so wie, wir sagen in der Psychologie, so wie eine kognitive Umstrukturierung oder eine neue Lernerfahrung.
Also es wie einfach den Fokus auf etwas anderes richten, oder?
Absolut, so.
Also auf das, was man nicht hat, eben auf eigentlich das,
ja,
was man
genau.
hat.
Ja, genau. Und ich meine, mindestens ein paar Cracks haben so eine Smartwatch. Die macht ja ständig Ressourcenfeedback. Ob man jetzt gut geschlafen hat, ob man jetzt genug gestiegen drauf ist, ob die Atemfrequenz, die macht ja ständig so Rückmeldungen.
Die sollte man eigentlich noch konditionieren können, dass sie immer wieder sagt, was man gut macht.
Ja, oder? Genau. Aber sie sagt ja manchmal noch, hast du toll gemacht, oder?
Sogar. Mach das deine.
Smartwatch. Also ich habe meine so programmiert, nicht was gesagt. Aber so kann man wirklich eine Kultur machen von Selbstwert.
Ja.
Es ist wirklich, also da müssen wir nicht die tollsten Kurse machen, da muss man einfach ein Tagebuch, oder man kann sie auch mit dem Handy machen. Einzig, man muss es aufschreiben.
Mhm. Also, und es muss einem schon auch bewusst werden, oder? Nicht, dass man, wie nicht einfach das, vielleicht sieht man es ja gar nicht, oder?
Ja.
Aber man muss das irgendwie wie so ein bisschen können selber so wie sagen, ja, das stimmt eigentlich, habe ich das jetzt, doch, das habe ich jetzt gut können.
Ja.
Und dass ich das auch eingestehe, oder? Da gibt es ja sicher auch Menschen, die das wahrscheinlich gar nicht so einfach finden.
Nee, wo halt so kondensiert aufgewachsen, also wenn ich das so darf, sage ich, finde es manchmal auch so ein Frauenthema, wenn ich meine Patientinnen zuhöre, also denke ich auch, es tut mir manchmal leid, also die haben so viel Abwertung erfahren und sind nachher am Kämpfen. Also auch eine tolle Patientin aus der Generation, das muss ich ausrechnen, Y, die hat tolle Abschlüsse. Ich schaffe immer ein Start-up und ist ständig dran. Wie kann ich mich zeigen? Wie kann ich mich durchsetzen? Sie ist eigentlich besser als die anderen, hat die besseren Diplom, aber neigt einfach daran, sich zurückzunehmen und hat so den Wunsch, auch gesehen zu werden. Und das ist eine Arbeit in dem, in dieser Richtung.
Mhm. Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein. Mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst entspannter. Prosperita.ch.
Und das wäre jetzt sowieso auch ein Need, den sie in diesem Fall hat. Sie vergleicht sich irgendwo.
Ja.
Und hat dann das Gefühl, sie langt nicht, dass sie jetzt dort könnte herkommen.
Ja.
Sie ist aber neidisch, bleibt dort. Also es wird dann eben destruktiv und nicht konstruktiv im Sinne von, ich misse mich, ich werde ein bisschen besser. Oder wie würdest du es beschreiben?
Aber bei ihr kommt das wahrscheinlich, wenn man ganz tief kommt, das irgendwo. Aber ich merke es mehr, eine Irritation oder auch eine Traurigkeit.
Mhm.
Auch ein Leiden darunter, dass sie eigentlich so viel hat, aber das wie nicht kann. Also wahrscheinlich wie ein Fischer, der hat die tollsten Fischerrouten, aber es funktioniert nicht, die gut auszuwerfen und Fisch zu fangen.
Mhm.
Aber sie ist näher dran.
Mhm.
Mhm. Also jetzt in der Metapher von der Fischerroute, dass ich irgendwo noch weiter dran schafft, ich kann ich welche Fischerroute bei welchem Fisch optimal einsetzen.
Oder der Köder, oder?
Ja, ja, genau. Aber sie ist nicht dran. Mhm. Und ich glaube, dann wird das Zweite tangiert. Selbstwert hat Identität. Für was verstehe ich mich? Bin ich ein wertvoller Mensch? Oder auch in der Spiritualität als Christ bin ich ein Kind von Gott. Mhm. Und da muss ich auch gar nicht mehr so ein toller Hecht sein. Nur so, wenn ich mich kann erleben kann als das angenommene Kind von Gott, ohne dass ich jetzt da 1000 Ressourcen muss haben oder 100, vielleicht nur 10. Die Bibel nennt es übrigens Talent.
Aha.
Dass ich die Talent gut entwickle. So lange vielleicht 10, aber ich darf es nicht vergraben.
Mhm. Aber erzähl dort noch ein bisschen mehr. Also jetzt, Glauben, da reden wir ja immer wieder drüber, kann eine Ressource sein in vielen Themen.
Ja,
glauben
genau.
Wir. Wie würdest du den Glauben dort einsetzen?
Also, was ich natürlich selber merke, Glauben schafft Hoffnung. Ich glaube daran, dass ich mich wandeln kann, dass es im Letzten gut wird. Mhm. Übrigens, Thema Hoffnung, auch wo Psychotherapie so in den letzten Jahren entdeckt hat, da ich natürlich mehr so schmunzeln, weil es früher kein Thema war, jetzt aber sehr
Hoffnung.
Wohl. Hoffnung, oder? Und da ist mir wieder Paulus, Glaube, Hoffnung, Liebe. Also das sind unglaubliche Kräfte, wenn man die einsetzt. Und Hoffnung macht Mut, Schritt zu machen, weil ich kann einen Schritt machen. Vielleicht klingt er, dann ist natürlich toll, dann macht das Selbstwirksamkeit oder der Schritt scheitert. Aber dann stehe ich halt wieder auf, so steh auf, Männchen. Also, ja. Dann die Jüngeren, die sind ja dauernd gescheitert, aber sind immer wieder aufgestanden. Also von dort her ist Glaube eine ganz tolle Kraft. Und dann glaube ich natürlich noch so ein bisschen psychologisch. Ich glaube, ich habe eine Vision, dass etwas anders werden kann. Also jetzt, ich kann die Ressourcen entwickeln. Ich kann immer mehr das in die Vision. Ich bin ein Kind Gottes. Ich spüre das immer mehr, aber braucht natürlich Zeit. Und dann scheint mir das andere auch noch ganz, ganz, ganz entscheidend. Wo, früher haben wir, ich bin so aufgewachsen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Aber das hat nie so ganz funktioniert. Aber ein österreichischer Psychiater, der Viktor Frankl, der ist übrigens auf tragische Weise im KZ gewesen, auch Auschwitz hat das erlebt. Und er hat gesagt, das Sprichwort, wo ein Wille ist, ein Weg, stimmt nicht ganz. Aber wenn ich es umwandle, wo ein Ziel ist, ist ein Wille. Also wenn ich ein klares Zielbild habe, dann nimmt meine Psyche das auf. Und was ich in meiner Psyche als Bild habe, das macht etwas mit mir. Das zieht mich buchstäblich in die Zielvorstellung. Also da hat er etwas ganz Geniales gesagt. Und ein klares Zielbild macht Hoffnung.
Und das wäre jetzt zum Beispiel das Zielbild. Also jetzt im Verständnis vom Glauben, was wäre jetzt da? Was wäre das
Also jetzt jemand, wo jetzt halt eher ängstlich ist und zweifelt am Selbstwert.
Also eifersüchtig oder auch neidisch,
ja,
ist viel so,
spürt,
oder?
Irgendwo kann ich meinen Selbstwert so stärken, wenn ich daran arbeite. Und so entwickeln, dass ich immer mehr an mich glaube, dass wenn mir ein anderer etwas als strittig macht, dass ich kann sagen, wow, ich stehe da, ich bin gut verwurzelt, ich kann vielleicht meine Füße so richtig am Boden stellen, merke, ich bin gut da, verwurzelt, ich bin bei mir. Mhm. Bin nicht außer mir, sagen wir ja manchmal
ja,
auch,
genau.
Oder? Sondern ich bin wirklich bei mir, und zwar nicht nur im Kopf, sondern ich erlebe das auch. Ich bin gut geerdet, Bauch fühlt sich gut an, mir ist vielleicht warm ums Herz, und ich kann auf meine Atem achten und merke, er fließt gut. Mhm. Ich mache dann nicht Brustatmung so schnell. Mhm. Das wären alles körperliche Atem.
Das sind körperliche Sachen, die man dann machen kann, wo man irgendwie so auch seine Gefühle vielleicht auch regulieren kann,
ja,
oder falls
genau.
Man jetzt gerade im Moment drin ist, nehme ich jetzt mal an. Wie ist es denn jetzt, du hast vorhin so gesagt, der Glaube, wenn man irgendwie ein Ziel hat, und der Glaube kann eine Ressource sein. Weißt du, was ist denn das Ziel, das man kann, wie sich geben in dem?
Ja, also das finde ich auch noch wichtig. Also, wenn man jetzt das Tagebuch hat mit diesen, weiss ich was, 180 Ressourcen und man liest, dann hat es immer ein Teil, der natürlich sagt, das stimmt nicht, das hat es einfach aufgeschrieben. Oder,
also etwas in sich, wo ja, man genau. Das hört.
Also halt der klassische Zweifler.
Ja.
Und
ja.
Dann, ich bin auch so aufgewachsen und merke immer wieder bei Patienten, die wollen den Weg machen. Oder?
Ja.
Und dann ist wieder halt das schöne Modell, das Persönlichkeitsmodell von seinem inneren Team oder von seinem Verein, wo man dann auch, wenn man mit dem Zweifler Kontakt aufnimmt, der ist dann einfach ein bisschen unsicher und sagt, nee, das kann nicht sein, das ist jetzt halt einfach so schön zu schreiben in einem Tagebuch. Da kann man dem auch sagen, so in einem inneren Dialog, müssen ja nicht gerade alle zuhören, man kann ja ein bisschen im stillen Kämmer, dann kann man sagen, schön, dass es du gibst und du bist ein wichtiger Aufpasser und du bist so ein bisschen wie auch ein Advocatus Diaboli, der hat die katholische Kirche immer eingesetzt, wenn es um Heiligsprechung ging. Der die guten Gegenargumente brachte, das ist eigentlich der Zweifler.
Mhm.
Aber heilig wird man nur, wenn es einen guten Advocatus Diaboli hat. Also kann man dem Zweifler sagen, schön, dass du da bist, du hast deine Stimme, aber nicht, dass du jetzt ständig redest. Wir haben dir zugelassen, bleib weiter im Team, aber jetzt wollen wir noch den, konsultiere, der ein Ressourcentagebuch schreibt. Und dann hört man dem an, der sagt, ich bin absolut platt, dass da 180 Ressourcen hat in diesem Monat. Und dann müssen die aber nicht miteinander kämpfen, sondern beide haben Platz, oder?
Also jetzt ist es auch fest ums Zweifeln gegangen, oder? Wenn man jetzt wie merkt selber, man kann sich selber irgendwie, hat man vielleicht Mühe, um zu sagen, hey, das kann ich alles gut. Und darum kommt man ins Vergleichen und ist vielleicht nicht ins Werden.
Ja,
und mit dem kann man irgendwie wie das sich wie sagen, okay. Hey, man soll nicht zweifeln als ich. Man hat viel auch gute Ressourcen, die man darf entdecken.
Okay, also das finde ich jetzt sicher nochmal ganz ein wichtiger Punkt. Also ein bisschen eben wie der St. Gmeinrat am Metzelpass. Eben, der hat ja wahrscheinlich nicht so verglichen. Und ich meine, wir leben eben halt in einer Zeit von Social Media, Fernsehen und. Also wir sind dauernd am Vergleichen. Und Vergleichen ist halt, was vergleichen wir denn? Wir finden immer die besser sind, schneller, schöner, mehr Followers haben und so. Und nicht die weniger. Gut, können wir sagen, ich trainiere, dass ich irgendwo die vergleiche, die weniger haben.
Mhm.
Es gibt übrigens aus der Glücksforschung ein interessantes Bild. Wenn ich irgendwo in ein Quartier ziehe, wo natürlich alle immer die schöneren Häuser haben, die schnelleren Autos, dann werde ich mit der Zeit tot unglücklich, wobei ich vielleicht auch ein tolles Haus habe und ein Auto. Ideal ist, wenn ich in ein Quartier ziehe, wo alle etwa die gleichen Häuser haben. Und halt ein ähnliches Auto, dann bin ich eindeutig glücklicher.
Spannend.
Und so kann man das ja ein bisschen steuern. Und ein kleiner Trick wäre ja noch mit dem Vergleichen, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche, sondern ich kann ja auch vergleichen, wo bin ich gestanden vor einem Jahr oder 10 Jahren, wenn ich jetzt irgendeine Fremdsprache lehre und sage, oh wow, mein Französisch hat jetzt aber schon gewaltig zugenommen. Oder irgendwo, wenn ich ein Musikinstrument spiele oder wenn ich meine Follower zähle. Also mehr, wenn ich mich mit mir selber vergleiche, vor einem Jahr, 2 Jahren, 5, 10 Jahren. Das ist ein kleiner Trick noch und könnte man ausprobieren. Wäre auf jeden Fall gesünder.
Also mit sich selber das Tagebuch wieder mal führen und schauen, wo sind dort die Ressourcen,
absolut.
Wo sind sie heute vielleicht, wenn man jetzt das Tagebuch führen will.
Ja.
So, und vielleicht hast du uns auch noch eine Idee oder einen Tipp, wenn man jetzt selber gerade merkt im Alltag, hey, jetzt bin ich gerade voll in dem drin, ich merke, jetzt bin ich gerade so neidisch auf meine Nachbarin oder auf meine Arbeitskollegin oder auf meinen Bruder oder was auch immer das dann ist. Was kann man dort gerade im wenn es gerade wirklich akut ist?
Ja, also da finde ich noch wichtig, dass man dann nicht irgendwo sagt, wow, nein, sagt dann eben nicht. Man hinter sind sich, sage ich, habe, glaube, einen moralischen Defekt oder mit mir stimmt etwas nicht so. Also, dass man weg von dieser moralischen Schiene kommt und sagt, eigentlich, das ist normal, bei den einen halt ein bisschen weniger, bei den anderen ein bisschen mehr. Und dass man zweitens sagt, hey, irgendwo, der das Signal gibt, vielleicht ist es ein Teil, dass man nicht dem danken für das Signal, erinnert mich, dass ich etwas muss anschauen muss, dass ich etwas am Arbeiten bin. Und dann wieder, wo kann ich etwas positiv daraus machen? Wo hat es Entwicklungspotenzial? Wo muss ich vielleicht, weiss ich was, auf dem Internet, in Social Media oder vielleicht die Fertigkeit, die mir noch hält. Oder wenn ich jetzt ganz gern tanze, merke, weil die anderen tanzen besser, dann braucht es vielleicht einen Tanzkurs oder irgendetwas. Aber wir haben ja so viele Möglichkeiten. Eigentlich kann man alles lernen. Nur, ich muss es dann umsetzen. Und das ist natürlich noch der ganze Verhaltensbereich. Aber da haben wir sicher auch einen Teil in uns, der bereit wäre, da zu unterstützen, so ein bisschen der fürs Verhalten zuständig ist. Mit dem müssen wir uns natürlich gut stellen und auch als Freund gewinnen.
Also, dass man selber dann wie eine Veränderung macht im Alltag, im Leben, so Verhalten in dem Sinn.
Und aber auch so wie Zähneputzen, oder, dass man sagt, ich tue etwas in meinen Alltag einbauen. Also wenn ich jetzt sage, ich will das mehr ein Gebetsleben führen oder eine Meditationspraxis, dann kann ich sagen, ich kann heute Abend anfangen. Aber ich muss ja nicht gerade jetzt eine halbe Stunde meditieren. Ich kann ja mal 2 Minuten und den nächsten Tag wieder.
Also wenn man zum Beispiel Dankbarkeit übt, oder? Dass man eben zum Beispiel gegen Neid kann.
Ja, absolut. Das ist auch bewusst, oder? Dass ich da im Tagesrückblick mein Ressourcentagebuch. Für was kann ich heute dankbar sein? Wenn ich 10 Ressourcen aufgeschrieben habe, toll. Aber ich kann einfach sagen, ich bin dankbar mal für 3 Ressourcen.
Ich finde das auch noch schön. Manchmal mache ich das auch so in meinem Umfeld, wenn man isst zusammen oder so, dass man einfach dankbar ist. Jetzt nicht einfach nur fürs Essen, sondern für was kann man gerade dankbar sein?
Ja,
für das, was man heute erlebt hat oder für im Moment, jetzt vielleicht gerade die Woche oder so.
Ja.
Das finde ich auch noch etwas Schönes, wo ich merke, so wie, ja, das hilft einem, wenn man vielleicht jetzt nicht immer so am Tagebuch schreiben ist am Abend, wenn man immer gerade einschläft oder so. Irgendwie in die Richtung etwas können machen.
Ja, oder auch wenn einem im Freundeskreis, ein lieber Freund, Freundin, irgendwer sagt, du, ich habe das und das wahrgenommen auf Social Media oder ich habe dich mal irgendwo gehört in einer Sendung und hat mich beeindruckt oder irgendwo deine Stimme hat mir gefallen oder irgendwo so, dass miteinander auch so Ressourcen zurückmeldet. Das wäre für mich auch so eine christliche Kultur, dass wir uns auch gegenseitig die Gaben, die Talente zurückmeldet. Weil vielfach haben wir da manchmal auch so ein bisschen wie einen blinden Fleck oder sind halt aufgewachsen, dass einem das zurückgemeldet worden ist, wo wir nicht gut gemacht haben, Fehler. Mhm. Fehlerkultur, das haben wir, oder? Mhm. Aber die Ressourcenkultur, da wäre noch ganz viel Entwicklungspotenzial.
Also das wäre für das Umfeld oder für uns selber auch, dass wir unser Umfeld stärken, wäre das jetzt ganz eine schöne Idee, oder?
Ja, das
wäre in dem
Sinne arbeiten, Psychohygiene pur.
Ja. Man muss es dann auch annehmen, oder? Das ist es ja dann auch noch.
Ja, genau.
Man muss es ja auch noch annehmen, weil das ist ja dann auch nicht nur so einfach.
Und das wäre auch noch etwas Schweizer. Also ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt. Also damals, wo ich halt auch noch ein bisschen anders unterwegs war, in den 70er Jahren. Also dort habe ich mir schon gemerkt, die haben also eine echte Ressourcenkultur. Das ist dort, das wird dort auch viel mehr zurückgemeldet in der Schule, oder? Wo einfach dann die Kinder schon merken, nein, man kann alles lernen. Mhm. Und da sind wir halt in der Schweiz so ein bisschen weit zurückhaltend und bescheiden, ziehen wir einmal ein bisschen den Kopf ein, fliegen unter dem Radar durch.
Was mich noch wundernimmt, jetzt gerade beim Thema noch Eifersucht. Also, wenn man jetzt eben vielleicht Angst hat, jemanden zu verlieren, ja, irgendwie jemand anders oder so. Wie fest hilft es dann, wenn man vielleicht das auch einfach mal anspricht?
Ja, also, das kann absolut matchentscheidend sein. Ansprechen würde aber heissen, nicht dem anderen den Vorwurf machen und sagen, du flirtest immer so viel, wenn wir da 100 Leute sind, sondern nicht vom anderen, sondern sagen, du, bei mir löst es einfach etwas aus, mir ist dann nicht wohl und ich merke, ich komme so in eine Kontrolle und dann merke ich, ich mache es auf Fussfesseln und mache dir Vorwürfe und es tut mir einfach leid, aber wie erlebst du das und vielleicht auf einer nicht anklagenden Ebene. Also ich sende dann ja ich Botschaft. Mhm. Ich mache nicht Vorwürfe, du bist, sondern ich rede von mich. Mhm. Das kommt einfach an.
Mhm. Und dann kann sich die andere Person vielleicht erklären, oder was denn das Thema ist.
Ja, und ich mache das immer wieder mit Patienten, mit meiner Frau. Einfach, wir nennen das ein Zwiegespräch, das ist eigentlich von Müller, das ist eigentlich ziemlich bekannt, dass wir einfach zusammensitzt, einfach sich eine Stunde, zwei ungestört nimmt. Jedes hat irgendwo 5 oder 7 Minuten und kann einmal alles sagen, was will. Aber in Ich-Botschaften, also nicht anklagen, du, dann können wir das sagen, du, mich beschäftigt das und ich will mit dir etwas teilen, wo ich aber auch Schamgefühl habe und es ist mir irgendwo echt peinlich.
Ja.
Und ich will das eigentlich nicht und du bist mir ganz viel wert. Aber manchmal habe ich einfach Angst, ich könnte dich verlieren und ich will dir da keinen Vorwurf machen. Ich weiss, es hat etwas mit mir zu tun. Ich brauche Hilfe. Das wäre so eine Ich-Botschaft. Und das macht in der Regel etwas, es verändert, das andere zeigt wahrscheinlich dann sehr viel Verständnis.
Ja, es ist natürlich nicht gemacht, oder? Wenn man nachher dann der anderen Person wie den Auftrag gibt. Ich fühle mich jetzt quasi eifersüchtig wegen dem, wie du dich verhaltest, oder?
Okay.
Das wäre ja dann...
Das wäre
ja
wieder eine Du-Botschaft.
Das wäre eine Botschaft, genau, im Du. Aber man kann ja auch einfach die nur so sagen und dann hoffen, dass die andere Person sich dann anders verhält.
Jawohl.
Aber das ist ja dann auch nicht das Ziel.
Ich könnte ja sagen, weißt du, früher habe ich immer geglaubt, das ist wegen dir, oder? Weil du halt da mit allen flirtest und irgendwo eine schöne Augen machst. Oder mindestens meine ich das.
Ja. Yeah.
Und ich habe irgendwo gelernt, oder ich bin am Lehren, dass es eigentlich mit mir zu tun hat. Und gib mir einfach Zeit, weil du bist mir ganz wichtig.
Ja, genau. Wir sind schon bald am Schluss. Wir haben schon ein grosses Buch gegeben, jetzt so Eifersucht und nicht. Hast du uns vielleicht noch so einen Abschlussgedanken, den man mitnehmen könnte? Gerade wenn man das Gefühl sehr stark hat, oder? Ich nehme jetzt mal an, jemand, der den Podcast die Folge hört, er hat vielleicht das jetzt auch gerade mit dem zu kämpfen, mit Neid und Eifersucht. Ja, was wäre so der wichtigste Gedanke?
Ja, also vielleicht drei. Also zuerst mal, dass es nicht eine moralische Verfehlung ist. Nicht, etwas stimmt nicht mit mir. Sondern das sind normale Gefühle. Die haben wir einfach auch durch unsere Evolutionsschöpfung. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn ich schaue, dann spüre ich irgendwo, es hat auch mit meinen Ängsten, mit meinem Vertrauen zu tun. Mit der Art, wie ich gebunden bin, auch mit meiner eigenen Identität. Und aber, wenn ich schaue, wie hat Jesus da damit geschafft, er hat nicht irgendwie einfach das Verhalten irgendwo geändert, sondern er hat Leute konfrontiert und hat ihnen die Hoffnung gemacht, gegeben, da kann etwas geheilt werden. Aber innerlich, heilig vom Herz, heilig von den Gefühlen, heilig von der Angst, Stärkung vom Selbstwert.
Wunderbar, ich tue da gar nicht mehr hinzufügen. Danke dir vielmals, Ernst Meier.
Bitte, gern schön.
Ja, warum bin ich eigentlich so neidisch auf mein Gegenüber? Welches Bedürfnis steckt da dahinter, wo da nicht wirklich gehört wird? Und wie kann ich diese Energie vielleicht auch dafür brauchen, dass ich in meinem Leben etwas verändern kann? Oder mein Selbstwert stärken kann? Den Stopp, den brauchen wir. Dass man merkt, dass da immer wieder Neid aufkommt. Und bei der Eifersucht ähnlich. Warum habe ich das Gefühl, dass mir jemand, der mir lieb ist, abhanden kommt? Hat es da vielleicht wirklich etwas dran? Und wenn nicht, wo muss ich bei mir anfangen her schauen? Das nehme ich mit von dieser Folge und auch, dass ich die tollen Sachen, die ich an meinen Mitmenschen entdecke, mehr ausspreche. Und an dieser Stelle möchte ich dir von Herzen Danke sagen für dein treue Hören von der Psychohygiene und für deine finanzielle Unterstützung. Da freuen wir uns sehr über jeden Franken. Das kannst du übrigens über einen Link auf erfmedien.ch/podcast machen. ERF Medien ist das Medienhaus, das hinter der Psychohygiene steht und wir leben von Spenden. Danke dir viel, viel mal und dann bis bald wieder.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.